Willkommen zurück zur 35. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Heute möchte ich über Mitgefühl sprechen und zugleich auch über eine bestimmte Therapieform, die genau damit arbeitet, und zwar die Compassion Focused Therapy. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich früher das Wort Mitgefühl oder sogar Selbstmitgefühl gehört habe, hat das bei mir direkt für Ablehnung gesorgt. Ich soll mir selbst mit Mitgefühl begegnen, für mich selber Mitgefühl haben, wie soll das denn gehen? Tatsächlich habe ich aber im Laufe der Zeit gelernt, dass es möglich ist, sich vom Selbsthass zu lösen und immer mehr in Richtung Mitgefühl zu gehen. Und ich habe außerdem noch die Erfahrung gemacht, dass das wahnsinnig viel in mir selbst zum Positiven verändern kann, und deshalb möchte ich euch dieses Thema nicht vorenthalten. Außerdem haben auch meine Unterstützer bei Patreon dafür abgestimmt, dass ich in einer Podcast-Folge mal darüber spreche. Wenn auch ihr die Themen des Podcasts mitbestimmen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben wollt, dann schaut doch gerne mal vorbei auf www.patreon.com/innenleben. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an die Menschen, die mich jetzt schon dort unterstützen, und herzlich willkommen an Maike, die neu dazugekommen ist. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. So, und jetzt geht's auch schon los mit dem heutigen Thema. Innenleben, der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Die Compassion Focused Therapy, also die, mitgefühlsorientierte Therapie, basiert auf der Annahme, dass Mitgefühl eine heilsame Wirkung hat. Und zwar geht es damit nicht nur um Selbstmitgefühl, also dass wir uns selbst mit Mitgefühl begegnen sollten, sondern eben auch allen anderen Menschen. Aber was ist das eigentlich genau, Mitgefühl? Mitgefühl zu haben bedeutet, dass wir Anteil nehmen, und zwar auch an dem Leid oder der Not anderer Menschen. Es bedeutet, dass wir ihre Gefühle wahrnehmen und auch anerkennen und außerdem noch versuchen, uns in andere Menschen und eben ihre sehr individuellen Situationen hineinzuversetzen. Und zum Mitgefühl gehört es auch dazu, dass wir den Wunsch haben, uns um andere Menschen zu kümmern, wenn sie zum Beispiel leiden. Man könnte auch sagen, dass Mitgefühl darin besteht, dass man zulässt, von Leid bewegt zu werden und dann im nächsten Schritt die Motivation zu finden, es eben zu reduzieren. Oder wie es der Dalai Lama formuliert, Mitgefühl ist die Erfahrung von Leiden in Verbindung mit dem Wunsch, es zu lindern. Okay, das klingt vielleicht nach ein paar netten Lebensweisheiten, aber wie soll Mitgefühl im Rahmen einer Therapie denn nun aussehen? Das Ganze klingt vielleicht doch eher nach religiösen oder zumindest philosophischen Ansätzen. Tatsächlich können manche Menschen auch erst einmal mit dieser Art der Therapie, bei der Mitgefühl im Fokus steht, nichts anfangen. Dabei geht es beim Mitgefühl gar nicht um Religion oder irgendwelche Glaubensvorstellungen, obwohl natürlich Mitgefühl schon sehr lange eine große Rolle in verschiedenen spirituellen Traditionen spielt, gerade natürlich im Buddhismus. Aber wir müssen natürlich nicht religiös sein, um uns mit Mitgefühl zu beschäftigen. Es geht darum, sich eine Lebensweise anzueignen, die uns ermöglicht, uns selbst zu helfen und eben auch einen respektvolleren und harmonischeren Umgang mit uns selbst und anderen zu pflegen. Und wie hilfreich es sein kann, das eigene Mitgefühl zu trainieren, zeigen inzwischen auch schon wissenschaftliche Studien. Und da genau an dieser Stelle wird dann eben deutlich, dass es hier eben nicht um irgendein esoterisches Hokuspokus geht, sondern eben um wissenschaftliche Erkenntnisse. Die Compassion Focused Therapy wurde vom britischen Psychologen Paul Gilbert entwickelt und basiert auf der Annahme, dass sie erst einmal verstehen müssen, wie unsere Psyche funktioniert, um dann effektiv mit ihr arbeiten zu können. Und ich finde, das klingt jetzt so gar nicht mehr nach philosophischen oder moralischen Prinzipien, sondern ja, nach einer sehr wissenschaftlichen Herangehensweise. Die CFT, wie ich sie jetzt erstmal nennen werde, also die Compassion Focused Therapy, basiert auf einer Mischung aus mehreren wissenschaftlichen Erkenntnissen, die mit buddhistischen Weisheiten ergänzt werden. Hier treffen also zwei Welten aufeinander, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so ganz zusammenpassen zu scheinen. Aber ich habe ja auch schon beim Thema Achtsamkeit in Folge 27 erklärt, dass die Wissenschaft schon seit einigen Jahren auch an solchen Dingen wie Meditation oder eben Achtsamkeit interessiert ist. Inzwischen gibt es einige anerkannte Therapieformen, bei denen auch Meditationsübungen zum Einsatz kommen. Und somit ist es kein Wunder, dass es eben auch bei der CFT einige Einflüsse gibt, die aus dem buddhistischen Bereich kommen. Tatsächlich kommen bei der CFT sogar ziemlich viele verschiedene Theorien aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Die Therapie basiert nämlich nicht nur auf Elementen der kognitiven Verhaltenstherapie, sondern bezieht auch Konzepte der evolutionären Psychologie, der Sozialpsychologie, der Neurowissenschaften, der Entwicklungspsychologie und eben auch von buddhistischen Lehren mit ein. Das heißt, es spielt eine große Rolle, wie unser Gehirn sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, wie es jetzt aufgebaut ist und funktioniert, wie die Interaktion zwischen Menschen funktioniert, wie wir uns im Laufe unseres Lebens entwickeln, welche Rolle das eigene Verhalten auf unser Leben und Erleben hat und wie wir Leid umgehen und so weiter. Hinter der CFT steht also ein deutlich umfangreicheres Konzept, als es der Name vielleicht vermuten lässt. Ein sehr wichtiger Teil der CFT ist es zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. So können wir die eigenen Verhaltensweisen und Gefühle besser einordnen und dann eben gezielt damit arbeiten. Außerdem geht es auch darum zu erkennen, worauf wir einen Einfluss haben und worauf eben nicht. Wir haben uns zum Beispiel nicht bewusst entschieden, geboren zu werden. Wir haben uns auch die Funktionsweise unseres Gehirns nicht selbst ausgesucht. Zwar können wir eben anschauen, wie es jetzt ist und wie es jetzt funktioniert, aber wir haben zum Beispiel keinen Anteil daran, was die Basisemotionen eines jeden Menschen sind. Und auch solche Dinge wie unser Temperament haben wir uns nicht vorher ausgesucht. Unser Körper ist auch so jetzt, wie er eben ist. Und auf manche Dinge haben wir natürlich schon einen Einfluss. Zum Beispiel können wir Haare schneiden, abrasieren oder färben. Aber wir haben uns zum Beispiel nicht ausgesucht, ob wir überhaupt Haare haben und an welchen Stellen und wie gut die wachsen oder nicht. Und auch solche Dinge wie zum Beispiel, in welcher Zeit wir leben und was wir für basale Bedürfnisse haben, das haben wir alles nicht mit zu verantworten. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen banal, aber habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht? Ich muss zugeben, so in diesem Umfang, bevor ich mich mit dieser Art der Therapie auseinandergesetzt habe damals, habe ich mir tatsächlich nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe aber immerhin in meiner depressiven Phase vor einigen Jahren schon öfter gedacht, dass ich mir nicht ausgesucht habe zu leben und auch diesen Körper so gar nicht haben will. Was soll ich eigentlich hier, wenn ich mit diesem Körper eigentlich nicht einverstanden bin? Was soll ich hier, wenn ich auf so viele grundlegende Dinge keinen Einfluss habe? Ich will gar nicht hier sein und ich finde es nicht fair, dass ich jetzt in dieser Form, in dieser blöden Lage bin. Und diese Gedanken haben mich ganz schön fertig gemacht, denn ich habe mich total hilflos und wie ein Opfer gefühlt. Dabei habe ich aber damals den Fehler gemacht, nicht zu erkennen, dass ich auf manche Dinge aber eben schon einen Einfluss habe. Außerdem bin ich mir selbst mit sehr viel Ablehnung begegnet, statt zum Beispiel Verständnis für mich zu haben und für meine Situation. Aber damals bin ich natürlich nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendeinen Unterschied gemacht hätte. Heute weiß ich natürlich, es hätte einen riesigen Unterschied gemacht, wenn ich mir zum Beispiel damals mit Mitgefühl begegnet wäre. Aber kommen wir zurück zu den körperlichen Voraussetzungen und der Tatsache, dass wir im Grunde alle im selben Boot sitzen, denn für uns alle gilt, wir haben uns unsere Grundvoraussetzungen in diesem Leben nicht ausgesucht, und zwar nicht nur die körperlichen. Auch unser Elternhaus konnten wir uns nicht aussuchen und wir haben keinen Einfluss darauf. So banal das auch hier an dieser Stelle wieder scheint, obwohl wir auf diese grundlegenden Dinge keinen Einfluss haben, haben diese Dinge aber einen sehr großen Einfluss auf unser Leben und auch auf die Art und Weise, wie wir jetzt denken. Weil unser Gehirn und damit auch unsere kognitiven Prozesse werden ja auch durch zum Beispiel unser soziales Umfeld und unsere frühen Beziehungen im Leben beeinflusst. Man könnte auch sagen, wir werden geformt durch Interaktionen mit unseren Bezugspersonen, und zwar während einer Zeit, in der wir gar keine Kontrolle über unser Leben haben. Und das ist schon irgendwie ein bisschen verrückt, wenn man sich das so vorstellt. Unser Umfeld formt unsere Werte, unsere Ängste und auch unser Selbstkonzept. Und gerade schwierige oder kritische Lebensereignisse haben ja oft einen wahnsinnig großen Einfluss auf uns, obwohl wir uns auch diese nicht ausgesucht haben. Aber warum reite ich jetzt gerade eigentlich darauf herum, dass wir im Grunde für so viele Dinge nichts dafür konnten? Das ist eine sehr wichtige Kernbotschaft der CFT. Und zwar, es ist nicht deine Schuld, dass das Leben schwierig und deine Emotionen und Gedanken schwer zu regulieren sind. Das muss man erstmal so ein bisschen sacken lassen. Und dann im nächsten Moment könnte man vielleicht denken, okay, wenn ich nichts dafür kann, da möchte ich auch nichts dafür tun müssen, aus dem Schlamassel, in dem ich jetzt vielleicht stecke, wieder rauszukommen. Weil ich kann ja gar nichts dafür, dass ich jetzt an dieser Stelle bin, wo ich bin. Und ja, auch diesen Gedanken hatte ich eine Zeit lang. Ich habe mich unglaublich ungerecht behandelt gefühlt früher. So ein bisschen als das Opfer der Gesellschaft oder das Opfer meines kaputten Gehirns oder meiner schwierigen Lebensumstände oder was auch immer. Und ich konnte es gar nicht einsehen, dass ich jetzt jahrelang Therapie machen muss, damit es mir besser geht. Ich konnte ja gar nichts dafür. Wer dafür meine Kindheit oder wie mein Gehirn krank ist oder nicht so funktioniert, wie ich möchte. Und auch die Umstände in der Kindheit und die Menschen, denen ich begegnet bin. Und ja, das hat mich total frustriert. Es war so eine richtige Trotzreaktion. So, wenn ich jetzt gar nichts dafür kann, dann will ich auch nichts dafür tun. Ja, so nach dem Motto, ich sehe gar nicht ein, das zu reparieren, was andere kaputt gemacht haben. Inzwischen verstehe ich, wieso ich so gedacht habe und ich verstehe auch, wieso ich mit dieser Haltung nicht so wirklich weitergekommen bin. Sich einfach in seine Opferrolle zu fügen und ja, darin stecken zu bleiben, sorgt nicht gerade dafür, dass man irgendwie vorankommt und sich weiterentwickelt. Und ich beobachte das auch immer wieder bei Menschen, die in genau diese Falle tappen und wahnsinnig unglücklich sind, es aber nicht daraus schaffen. Ja, weil sie eben entweder nicht das Gefühl haben, daraus zu können oder sich auch schon so ein bisschen, ja, sich bequem gemacht haben in dieser Opferrolle oder nicht die Möglichkeit sehen, daraus kommen oder gar nicht einsehen, etwas tun zu müssen oder das Gefühl haben, keine Kraft zu haben oder was auch immer. Und genau an dieser Stelle muss man dann eben weiterdenken. Auch bei der CFT geht es natürlich nicht darum, andere für sein Schicksal verantwortlich zu machen. Es geht vielmehr darum zu erkennen, dass wir für vieles eben nicht die Schuld tragen, aber eben jetzt mit dem Ist-Zustand konfrontiert sind. Und es liegt ganz an uns, was wir aus dem Ist-Zustand jetzt machen. Oder, ja, um es etwas blumiger auszudrücken, obwohl wir keine Wahl hatten, welche Samen gepflanzt wurden, wir haben jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, um welche Pflanze wir uns kümmern wollen und welche wir pflegen. Am Anfang steht also erst einmal die Entscheidung, sich gut um sich selbst kümmern zu wollen. Und selbst wenn man sich das jetzt noch nicht so richtig vorstellen kann, ist es ja oft so, dass man eben trotzdem den Weg zum Therapeuten oder Psychiater geht oder sich zumindest im Internet oder mit einem Buch oder vielleicht sogar hier durch den Podcast mit psychischen Vorgängen auseinandersetzt. Und selbst wenn das gar nicht so ein bewusster Vorgang ist, du hast den Weg hierher geschafft und das allein ist einfach schon total toll. Wer auch immer du bist, der mir hier gerade zuhört, ich freue mich sehr darüber, dass du dir diese Folge hier anhörst, dass du dich mit dem Thema Psychologie auseinandersetzt und dir Gedanken über dieses Thema machst. Das ist mutig und stark und wahnsinnig wertvoll für dich, aber auch für deine Mitmenschen. Und vielleicht möchtest du dich bei dir selbst jetzt einmal dafür bedanken. Genau jetzt wäre ein super Zeitpunkt, dir auf die Schulter zu klopfen und Danke zu sagen. Und auch wenn das vielleicht komisch klingt, es macht etwas aus, ob wir das tun oder ob wir es nicht tun. Also nimm dir die Zeit, es auszuprobieren. Und wenn du nicht weißt, wie sich sowas zumindest anhören kann, dann mache ich das Ganze jetzt einfach mal bei mir selbst. Und zwar nicht einfach nur als Beispiel. Ich versuche es auch so zu meinen, wie ich es sage. Ich mache das immer ganz gerne so, dass ich, wenn ich versuche, in diesen mitfühlenden Modus oder in dieses Mitgefühl eben reinzukommen, dass ich mir dabei die rechte Hand so unter das linke Schlüsselbein lege. Ich weiß nicht, das ist einfach, so mache ich das, so habe ich mir das angewöhnt, weil ich merke, diese Berührung von mir selber ist angenehm. Lege das dahin, manchmal klopfe ich auch so ein bisschen an diese Stelle, um eben die Berührung noch ein bisschen stärker zu merken und mir das Gefühl zu geben, hey, ich bin für dich da. Und ja, wenn ich das dann so gemacht habe, kann ich dann so ein bisschen zu mir selber sprechen. Ich muss das natürlich nicht laut aussprechen. Ich mache es aber jetzt mal laut, damit ihr es hören kannst. Danke, dass ich für mich da bin, dass ich mir so viel Mühe gebe, mir selbst und meinem Körper zuzuhören, dass ich ja versuche, freundlich zu mir zu begegnen und dass ich immer für mich da bin, auch wenn andere das vielleicht mal nicht können, vielleicht auch mal nicht wollen, aber ich kann mich auf mich verlassen. Ich bin für mich da und ich danke mir dafür, dass ich versuche, immer für mich da zu sein und dass ich versuche, mir und anderen Menschen mit Mitgefühl zu begegnen. Und ja, ich danke mir dafür, dass ich diesen Podcast mache und versuche, anderen Menschen damit ein bisschen Wissen zu vermitteln und ja, Einblicke zu geben in meine Welt und auch in die Welt von anderen Menschen bei Interviews. Ja. So, da haben wir im Grunde schon die erste Mitgefühlsübung gemacht. War das ungewohnt für dich? Ist es dir schwer gefallen? Das ist im Grunde gar nicht so schlimm. Ich muss sagen, ich habe das jetzt schon etwas länger geübt und deswegen geht das gerade ganz gut. Ich bin auch gerade in einem Zustand, wo das ganz gut funktioniert und es ist nicht schlimm, wenn sich das noch sehr ungewohnt anfühlt oder in manchen Momenten auch nicht ganz so gut oder richtig anfühlt oder dann auch so innere Widerstände sind, weil je öfter wir ein Verhalten üben, desto leichter fällt es uns eben, desto mehr prägen wir uns das ein. Aber wozu das Ganze jetzt eigentlich? Warum sollten wir uns mitfühlend verhalten? Um das zu verstehen, gibt es einen, naja, sagen wir mal, theoretischen Teil der Therapie. Hierbei geht es darum, den Patienten oder Patientinnen eben nahezubringen, wie eigentlich unser Gehirn funktioniert. Und genau das möchte ich jetzt auch an dieser Stelle tun, natürlich in etwas abgespeckter Form. Ja, und zwar ist es so, dass wir im Grunde so etwas wie ein altes und ein neues Gehirn haben. Manchmal wird das alte Gehirn auch als Reptiliengehirn bezeichnet, weil tatsächlich vieles davon an das Gehirn von Reptilien erinnert. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir alle zwei Gehirne haben, sondern ich meine damit, dass es bestimmte Bereiche im Gehirn eben gibt, die man so nennen könnte wie der alte Teil und der neue Teil. Aber zurück zu den Reptilien. Das Leben von Reptilien ist viel einfacher als unseres, denn sie haben eigentlich nur an vier verschiedenen Sachen wirklich Interesse. Kämpfen, fliehen, fressen und Fortpflanzung. Und auch wir haben diese Interessen, aber bei uns kommen eben noch viele andere Dinge mit dazu. Genau so ist das bei unserem Gehirn auch. Wir haben auch diesen, ich sag mal, älteren Teil im Gehirn. Das ist inzwischen aber mit einem neuen Gehirnteil verknüpft, das aber nach ganz anderen und komplizierteren Prinzipien funktioniert. Und genau da liegt leider so ein bisschen das Problem. Während wir uns weiterentwickelt haben, hat sich eben dieser alte Gehirnteil nicht so wirklich weiterentwickelt. Als sich vor etwa 120 Millionen Jahren die Säugetiere entwickelt haben, kam damit etwas Neues hinzu, und zwar gegenseitige Fürsorge. Weil Säugetierbabys sind bei ihrer Geburt ja sehr hilflos und brauchen das mitfühlende Verhalten der Mutter. Und da kommt natürlich dann ins Spiel, dass man ja sowas wie Bindung und Interaktion und solche komplexen Dinge einfach braucht, damit das funktioniert und damit die Mutter, weiß ich nicht, eines Hundes oder der Vorfahren der Hunde nicht einfach so wie eine Schildkröte ihre Jungen irgendwo liegen lässt, die kümmern sich schon um sich selber. Nein, die Mutter muss ja den Instinkt haben, sich um die Babys zu kümmern. Und inzwischen sind natürlich noch ein paar weitere Funktionen bei diesem neuen Gehirnteil mit dazugekommen. Wir Menschen sind immerhin inzwischen in der Lage, sehr komplex zu denken, zu planen, zu reflektieren, neue Ideen zu entwickeln, komplexe Gesellschaften aufzubauen und eben auch intensive Beziehungen zu pflegen. Aber trotzdem, obwohl wir all diese ja, komplexen Dinge gelernt haben und bei uns jetzt funktionieren, gibt es eben noch diesen alten Gehirnteil, der vor allem darauf ausgerichtet ist, Bedrohungen möglichst schnell zu entdecken und möglichst schnell darauf reagieren zu können, obwohl es in unserer heutigen Welt nicht mehr so wirklich dieselben Bedrohungen gibt wie eben damals. Und hier sind wir schon bei einem sehr zentralen Thema der CFT angelangt, und zwar bei den drei Hauptsystemen emotionaler Regulierung. Die komplexe Welt der Emotionen wird dabei in drei verschiedene Regulationssysteme eingeteilt. Fangen wir mit dem sogenannten Bedrohungs- oder Schutzsystem an. Bei diesem System geht es eben um Selbstschutz. Es wird aktiviert, wenn unser Gehirn eine potenzielle Gefahr für uns selbst oder uns nahestehenden Menschen wahrnimmt. Und wenn dieses Bedrohungssystem einmal aktiviert wurde, dann werden gleich mehrere Reaktionen in Gang gesetzt, ähnlich wie Dominosteine, die alle hintereinander runterfallen und sich gegenseitig so anstoßen. Wir erleben dann körperliche Reaktionen und Emotionen, die dafür sorgen, dass wir eben möglichst schnell auf die Bedrohung reagieren können. Emotionen, die dabei ausgelöst werden, sind zum Beispiel Angst, Wut oder Ekel. Bei Wut oder Ärger hätten wir dann den Impuls zu kämpfen, bei Angst zu fliehen und bei Ekel das zu vermeiden, was uns ebenso abstößt. An dieser Stelle vielleicht ein kurzes Beispiel zum Thema Ekel. Wenn wir zum Beispiel einmal etwas gegessen haben, von dem uns mal schlecht geworden ist, dann vermeiden wir dasselbe Nahrungsmittel auch später, und zwar selbst dann, wenn wir eigentlich sicher sein können, dass die Übelkeit damals gar nichts mit dem Nahrungsmittel zu tun hatte oder heute ganz sicher das Nahrungsmittel definitiv nicht schlecht ist. Aber sowas brennt sich sehr stark ein, und da wären wir dann schon bei dem Begriff der klassischen Konditionierung. Natürlich macht es schon irgendwie Sinn, dass unser Gehirn und somit auch der ganze Körper sehr schnell auf potenzielle Bedrohungen reagieren kann. Das Problem ist aber, dass gerade solche gelernten Reaktionen oft gar nicht mehr überprüft werden, sondern wir eben sofort im Bedrohungssystem stecken und die oft sehr starken damit verbundenen Emotionen uns sehr schnell und unüberlegt handeln lassen. Also weil uns einmal schlecht war und wir Bauchschmerzen hatten und wir denken, ah, ich habe vorher Nudeln gegessen, das müssen ja die Nudeln sein. Und man hat dann zukünftig irgendwie immer direkt irgendwie schon so eine vorsichtige Reaktion, wenn man Nudeln isst, dann ist das natürlich problematisch, weil es muss ja nicht an den Nudeln gelegen haben. Und nur wenn es einmal selbst dann an den Nudeln lag, müssen ja die heutigen Nudeln nicht schlecht sein. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Also ja, diese gelernten Reaktionen werden halt oft nicht mehr überprüft und wir stecken im Bedrohungssystem fest und können halt nicht mehr so gut und überlegt und in Ruhe handeln. Stresshormone werden eben ausgeschüttet, noch bevor wir dazu kommen, in Ruhe darüber nachzudenken, ob wir uns überhaupt wirklich in einer realistischen, bedrohlichen Lage befinden. Wir sind auch gar nicht mehr in der Lage, angenehme Gefühle wahrzunehmen, weil alle Aufmerksamkeit auf die potenzielle Gefahr ausgerichtet ist. Dass das oft zu Problemen führen kann, gerade wenn das System aktiviert wird. Wenn es gar keine Gefahr gibt, könnt ihr euch also sicher ganz gut vorstellen jetzt nach diesen Beispielen. Es ist also wichtig zu erkennen, dass dieses System da ist, dass es dieses System gibt. Und es ist sehr hilfreich, das bei sich zu erkennen, wenn man darin feststeckt, weil nur dann kann man sich neue Verhaltensweisen aneignen und eben anders damit umgehen. Aber kommen wir nun schon zum nächsten System, das unsere Affekte regulieren soll. Bei dem Trieb- und Ressourcenerwerbssystem, das man auch einfach kurz als Antriebssystem bezeichnen kann, geht es darum, dass wir uns ja Ressourcen verschaffen, die wir brauchen. Das kann tatsächlich alles Mögliche sein. Also alles, was wir fürs Überleben, aber auch für ein gutes Leben brauchen. Das Antriebssystem motiviert uns nach eben diesen von uns begehrten Dingen zu streben, unsere Ziele zu verfolgen, und es belohnt uns, wenn wir dabei erfolgreich sind. Die Emotionen, die damit verbunden sind, sind Lust, Erregung, Begehren und so weiter. Genauso wie das Bedrohungssystem ist auch das Antriebssystem darauf ausgerichtet, dass wir unsere Aufmerksamkeit ganz auf das Ziel richten, und in diesem Fall sind das eben die Dinge, die wir haben oder erreichen wollen. Das Antriebssystem ist wichtig für unsere Motivation, es aktiviert und energetisiert uns und bereitet uns unter anderem mithilfe des Neurotransmitters Dopamin angenehme Gefühle, wenn wir eben unser Ziel dann erreicht haben. Das Antriebssystem kann übrigens auch mit dem Bedrohungssystem interagieren, nämlich zum Beispiel, wenn wir Konkurrenten haben, die unserem Ziel im Wege stehen. Dann sind beide Systeme aktiv, denn wir wollen ja das Ziel erreichen, müssen aber erstmal dafür ja kämpfen oder einen Rivalen aus dem Weg schaffen. Und da ist natürlich erstmal unser Bedrohungssystem aktiv, weil eben eine Bedrohung unserem Ziel im Wege steht. Aber auch schon alleine das Antriebssystem kann für Schwierigkeiten sorgen. Denn was passiert, wenn wir trotz aller Bemühungen unser Ziel mal nicht erreichen? Dann sind wir frustriert, wir schämen uns vielleicht oder werden wütend oder sogar aggressiv. Wenn wir aber verstehen, wie dieses System funktioniert und wie wir in solchen Momenten ja uns selber mit Mitgefühl begegnen können, dann ist es möglich, auch die Emotionen zu entschärfen. Wir können aus Wut und Ärger aussteigen, wenn wir merken, was dahinter steckt, wenn wir erkennen, dass alle Menschen glücklich sein wollen und eben niemanden leiden möchte. Und wir können lernen zu verstehen, dass das neue und das alte Gehirn zwar unbedingt unser Überleben sichern wollen, bei ihrer Kommunikation aber manchmal auch Konflikte entstehen, die uns nicht weiterhelfen. Und wenn wir diese Prinzipien verstanden haben, können wir uns entscheiden, ob wir so weitermachen wollen wie bisher oder ob wir das neue Wissen über unser Gehirn nutzen wollen, um eben neue Möglichkeiten zu finden, mit solchen schwierigen Situationen besser zurechtzukommen. Und an dieser Stelle kommt noch eine gute Nachricht. Es gibt auch ein Beruhigungssystem, das ist nämlich das dritte System. Bei diesem System geht es darum, dass wir uns eben beruhigen können. Die Gefühle, die mit diesem System verbunden sind, sind Zufriedenheit, Heiterkeit, Sicherheit und Verbundenheit. Es sorgt dafür, dass wir langsam und ruhig werden und uns sicher fühlen. Wenn also gerade keine Bedrohung oder ein starker Drang, etwas erreichen zu wollen, aktiviert ist, können wir durch das Beruhigungssystem entspannen und unsere Energie quasi wieder aufladen. Das Nervensystem ist weniger aktiv und wir fühlen uns gelassen und friedlich. Außerdem kommt hier auch noch der Aspekt der Beziehung mit ins Spiel, der bei den anderen Systemen keine Rolle spielt. Aber beim Beruhigungssystem spielen Beziehungen eine große Rolle, denn durch sie können wir uns gewertschätzt, angenommen und sicher fühlen und sind überhaupt in der Lage, eben Beziehungen zu anderen aufzunehmen. Überlegt mal, wie leicht schon ein Lächeln oder ein freundliches Wort in angespannten Situationen oder so uns beruhigen kann. Solche, ja, ich sag mal, warme Interaktionen wirken beruhigend auf uns, denn sie signalisieren uns Freundlichkeit, Anteilnahme, Interesse, Sympathie, Zuneigung und Vertrauen. Man könnte also sagen, dass solche positiven Interaktionen unser Beruhigungssystem stimulieren und uns dabei helfen, uns zu beruhigen und sicher zu fühlen. Es gibt sogar Studien dazu, die zeigen, dass wir uns in Stresssituationen, die das Bedrohungssystem aktivieren, beruhigen können, wenn wir berührt werden, also eine Interaktion stattfindet. Und dieser Effekt ist natürlich umso stärker, je näher uns die Person steht, die uns in solchen Momenten eben berührt. Und das Ganze ist natürlich auch neurochemisch erklärbar, denn die Stoffe, die bei Berührungen ausgeschüttet werden, hemmen die Aktivität der Gehirnbereiche, die eben für empfundene Bedrohungen zuständig sind. Halten wir an dieser Stelle vielleicht noch einmal fest, wenn wir uns nicht bedroht fühlen oder stark nach etwas streben, befinden wir uns in einem Zustand der Sicherheit, Entspannung und Zufriedenheit. Unsere Aufmerksamkeit wird weit, weil sie eben nicht auf Bedrohungen oder Ziele gerichtet ist. Wir sind uns aller positiven Dinge bewusst, wir sind in unserem Denken flexibel und kreativ und können daher auch leichter lernen, neue Möglichkeiten zu finden, mit schwierigen Situationen umzugehen und können auch leichter neue Verhaltensweisen lernen. In diesem Zustand können wir uns auch Fragen stellen, zum Beispiel, was uns wichtig ist, ob wir uns wirklich so häufig in Gefahr befinden, wie es sich in stressigen Momenten oft anfühlt, ob wir unser Verhalten angemessen finden und so weiter. Ich glaube, spätestens hier wird klar, dass es problematisch wird, wenn diese drei verschiedenen Systeme nicht ausgewogen sind und man sich zum Beispiel sehr viel mehr im Bedrohungssystem befindet als im Beruhigungssystem, weil man eben immer überall Gefahren sieht und die Aufmerksamkeit total darauf fokussiert ist und man gar nicht mehr in der Lage ist zu entspannen und ruhig und bedacht nachzudenken. Außerdem ist, glaube ich, deutlich geworden, dass das Beruhigungssystem die Wirkung der anderen beiden Systeme ausgleichen kann und es wirklich sehr hilfreich wäre, dieses System zu stärken. Und da stellt sich natürlich als allererstes die Frage, wie kann man das Beruhigungssystem stärken? Eben mit Mitgefühl. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis für diejenigen unter euch, die sich jetzt vielleicht fragen, aber wenn es bei allen Menschen diese drei Systeme gibt, wieso haben manche dann mehr Schwierigkeiten, zum Beispiel mit Wut und Aggression umzugehen oder mit anderen starken Emotionen und andere Menschen eben nicht? Wieso scheinen sich manche Leute viel öfter im Beruhigungssystem zu befinden als andere? Tatsächlich gibt es da mehrere mögliche Gründe für. Zum einen kommen wir ja alle mit etwas unterschiedlichen Voraussetzungen auf die Welt. Das habe ich ja eben schon gesagt. Unsere Genetik kann auch über sehr viele Dinge mitbestimmen, wie zum Beispiel die hormonelle Aktivität, die elektrische Aktivität im Gehirn, unser Aktionsniveau, unseren Grad an Selbstkontrolle, unsere Konzentrationsfähigkeit, Sensibilität, Anpassungsfähigkeit und so weiter. Das heißt natürlich nicht, dass diese Dinge über die Zeit hinweg nicht veränderbar sind, aber unsere Voraussetzungen sind eben unterschiedlich. Und wenn man eben nicht sich damit auseinandersetzt und beschäftigt und weiterentwickelt, bleibt es halt eher so, wie wir eben quasi es mitgegeben bekommen haben. Genauso unterscheidet sich ja auch unser Umfeld zum Teil sehr stark voneinander. Die Art und Weise, wie unsere Eltern und nahen Bezugspersonen mit uns umgehen, kann auch sehr unterschiedlich sein. Und auch das formt uns, wie wir ja auch schon in der Folge zu Schematherapie gehört haben. Die Interaktionen mit unseren Bezugspersonen stimulieren unser Gehirn schon als Baby und können es auch formen. Je häufiger ein bestimmtes Muster im Gehirn aktiviert wird, umso leichter kann man es auch später wieder aktivieren. Wenn ein Kind zum Beispiel häufig mit seinen Problemen allein gelassen wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es schon von vornherein öfter davon ausgeht, allein gelassen zu werden, oder es schließt aus, dass jemand mal für es da sein kann oder es denkt, dass es unwichtig ist. Und ich denke, in diesem Zusammenhang brauche ich gar nicht noch weitere Beispiele anführen. Wir alle wissen, dass frühe negative Erfahrungen in der Kindheit oder auch ein zu viel an Fürsorge dafür sorgen können, dass wir eben später Probleme bekommen. Und dabei geht es gar nicht darum, diese Art von Eltern schlecht zu machen, die vielleicht Fehler gemacht haben oder ihnen irgendwelche Vorwürfe zu machen. Es geht auch hier darum, zu verstehen, dass diese Eltern ja auch eine Vergangenheit hinter sich haben und vielleicht auch negative Erfahrungen gemacht haben. Es geht nicht um Vorwürfe, es geht darum, auch diesen Menschen mit Mitgefühl zu begegnen. Wir müssen dabei nicht gut finden, wie sie sich verhalten haben, aber wir können versuchen zu verstehen, warum sie sich eben so verhalten haben. Aber kommen wir noch einmal kurz zurück zu den Gründen, wieso eben bei manchen Menschen die drei Systeme zur Regulierung der Emotionen besonders aus dem Gleichgewicht geraten sind. Es gibt nämlich noch verschiedene Arten, Dinge zu lernen. Einmal, indem man Ursache und Wirkung aus einer früheren Situation auf eine aktuelle bezieht. So nach dem Motto, bisher war es immer ein schlechtes Zeichen, wenn meine Mutter die Stimme erhebt, also reagiere ich darauf generell immer verängstigt. Auch wenn vielleicht der Inhalt der Worte gar nicht negativ ist. Das wäre die klassische Konditionierung, die habe ich ja eben schon angesprochen. Eine weitere Art zu lernen ist das Nachmachen und beobachten. Wenn wir also unsere Eltern dabei beobachten, dass sie sich streiten und nicht gut miteinander umgehen, kann es tatsächlich sein, dass wir uns schon als Kinder bewusst oder sogar unbewusst dieses Verhalten auch aneignen. Und die dritte Art zu lernen ist durch Verstärkung oder Bestrafung. Und ich denke, was damit gemeint ist, ist klar. Wenn unser Verhalten uns zum Ziel bringt und wir zum Beispiel belohnt werden, dann werden wir es zukünftig wiederholen. Wenn wir aber nicht zum Ziel kommen oder bestraft werden, dann schlagen wir beim nächsten Mal andere Wege ein. Und wenn unser Umfeld es zum Beispiel in unserer früheren Kindheit versäumt hat, uns zu loben oder uns sogar für die falschen Dinge gelobt hat, dann kann das natürlich schwerwiegende Folgen haben. Also es muss natürlich nicht immer so sein, dass wir etwas Falsches gelernt oder uns ganz bewusst ein problematisches Verhalten antrainiert haben. All diese Arten von Lernen funktionieren ja total unbewusst, ohne dass wir eben selbst als Kinder bemerken, dass wir gerade in unserem Gehirn bestimmte Verbindungen stärken, die vielleicht gar nicht so hilfreich sind. Aber es passiert eben und erklärt, wieso wir manchmal noch als erwachsene Menschen total irrational und kindlich handeln, obwohl wir es eigentlich nicht wollen. Alles hat seine Geschichte und seine Gründe und es ist gut zu verstehen, wie alles zusammenhängt. Ja, ich hoffe, ihr konntet jetzt dadurch auch ein bisschen besser nachvollziehen, wieso es sinnvoll ist, sich in Mitgefühl zu üben. Wir können dadurch unser Beruhigungssystem aktivieren, indem wir viel besser in der Lage sind, klar und überlegt zu handeln und darüber nachzudenken, wie wir unser Leben eben leben wollen. Außerdem können wir mit der Zeit endlich auch solchen Gefühlen wie Wut, Scham, Angst und Aggression begegnen und einen neuen Umgang damit finden. Wie genau wir jetzt aber Mitgefühl üben können, dafür gibt es natürlich ganz viele verschiedene Übungen. Die werde ich euch aber in der nächsten Woche erklären, weil ich glaube, das würde dann jetzt doch etwas zu viel auf einmal werden. Ich sehe gerade schon, ich nehme schon viel zu lange auf. Ja, vielleicht ist es sogar ganz gut, all das für euch neue Wissen sacken zu lassen, bevor es dann mit dem nächsten Schritt weitergeht. Vielleicht bemerkt ihr im Laufe der Woche bei euch selbst ja diese drei Systeme der Regulation und könnt euch ein bisschen dabei beobachten und eben damit auseinandersetzen. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch das Prinzip dieser Therapieform vermitteln oder euch zumindest einen kleinen Einblick geben. Und ich hoffe auch, dass ihr trotz des Cliffhangers dranbleibt. Ich bemühe mich immer, die Folgen nicht zu lang und nicht zu kurz werden zu lassen und auch nicht, ja, mit zu viel oder zu wenig Inhalt zu füllen. Und auch in diesem Fall war das nicht immer ganz so einfach. Aber ich hatte jetzt das Gefühl, dass ich für dieses Thema tatsächlich zwei Folgen brauche. Nächste Woche geht es also auf jeden Fall mit ganz vielen praktischen Übungen zum Thema Mitgefühl und auch noch ein paar weiteren Informationen weiter. Zu guter Letzt hier noch die üblichen Hinweise. Ihr findet mich bei Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mich auch per Mail erreichen unter innenlebenpodcast@gmx.de. Besonders freuen würde ich mich natürlich, wenn ihr bei patreon.com/innenleben vorbeischaut. Dort könnt ihr außerdem damit rechnen, dass ich auf eure Fragen und Anliegen besonders schnell und ausführlich antworten werde. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal kurz auf meine Aktion aufmerksam machen. Ich weiß, vielleicht nervt es schon ein bisschen, aber ich habe ja vor, ich glaube, inzwischen 6 Wochen dazu aufgerufen, dass die Betroffenen unter euch mir eine Sprachdatei schicken können, in der ihr mir sagt, was ihr euch von Angehörigen wünscht. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn da noch viele von euch mitmachen. Worum es da genau geht, erzähle ich euch am Ende der 29. Folge, also hört da gerne mal rein. Ihr habt die Möglichkeit, bei einem Herzensprojekt von mir mitzumachen. Der Einsendeschluss ist der 31. Dezember, aber wie das jetzt ja so ist, ich glaube, in der Adventszeit geht sowas natürlich unter und gerade so zwischen den Jahren denkt man da vielleicht auch nicht dran. Deswegen wäre es toll, wenn ihr mir jetzt schon mal euren Beitrag zuschicken würdet. damit das eben nicht komplett untergeht. Bisher, muss ich zugeben, haben schon viele Leute zugesagt, dass sie mitmachen, aber haben mir dann eben doch noch nichts geschickt. Deswegen, ich bin gespannt und hoffe, dass da noch etwas zusammenkommt. So, ich wünsche euch noch einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen entspannten Abend. Bis zum nächsten Mal.